Sprich mit mir.
Alle, die hinhören.
Selbstvertrauen erarbeitet man sich ja. Das kommt nicht von allein.
Yes, we can.
By the content of that character.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Sprich mit mir, der Kommunikationspodcast, Folge Nummer 6 mit
Klaus Ohnesorge
und Andreas Horchler. Dieses Mal haben wir uns vorgenommen, etwas über Körpersprache zu sagen. Wir haben es mal getitelt, es muss nicht immer Raute sein. Ach genau. So, untenrum, genau.
Genau.
Körpersprache und Sprechen. Und dafür ist es natürlich klar, dass wir neben dem Audio auch ein bisschen Bewegtbild anbieten müssen, Klaus. Und das tun wir in der Form von YouTube, werden uns aber bemühen, dass wir auch für diejenigen, die Audio exclusive hören auf Spotify, Apple, Konsorten, dass die auch etwas davon haben. Mal gucken, wie es funktioniert, und steigen wir ein in das Thema Körpersprache. Ich habe den Eindruck, dass wir im deutschsprachigen Raum sehr, sehr viele öffentliche Sprecher haben, die vornehm ausgedrückt eher so ein bisschen statisch operieren. Kann das sein?
Das hast du sehr freundlich ausgedrückt, um nicht zu sagen diplomatisch. Offensichtlich heißt das für viele, aus der Komfortzone rauszugehen, also den Körper einzusetzen. Und du kennst oft dieses Setting, du hast da so ein Rednerpult, Eiche rustikal, mit so Schrägen, und da krallen sich alle dran fest und dann sind die Hände schon aus dem Spiel. Ne?
Die kriegen dann Rillen irgendwie und irgendwann mal gibt es da tiefe Kerben im Holz.
So wird das sein. Im Bundestag siehst du das auch. Die krallen sich auch an ihrem Rednerpult fest. Offensichtlich gibt das eine Form von Sicherheit. Hat aber nichts mit bewegter und leidenschaftlicher Körpersprache zu tun. Ganz im Gegenteil. Du beraubst dich eines Verstärkers.
Ja. Verstärker ist genau das richtige Wort. Ich erlebe das bei Coachings für Kameraauftritte sehr stark, wo dir häufig entweder du hast so den Abschnitt so vom Brustkorb bis zum Kopf oder du hast so einen Halbkörper, egal jetzt in der modernen Zeit, ob das Teams-Meetings sind oder ob das tatsächliche Kamera-Interviews sind, wo ich versuche, den Klienten klarzumachen, wir haben zwei unabhängige Hände. Und deshalb haben wir die Episode natürlich auch genannt, es muss nicht immer Raute sein, weil Raute, ich sage immer ganz gerne, Leute, ihr macht entweder Raute, ist vergeben von der ehemaligen Kanzlerin, oder ihr betet. Ja? Und das ist die Synchronisierung beider Hände. Und ich versuche dann immer zu sagen, Leute, ihr habt zwei Hände, ihr könnt zum Beispiel mal eine Zahl in die Kamera halten. Drei. Wir haben dreimal gesagt. Oder ihr könnt als Signal des Nicht-Wohlbefindens sagen, boah, das hat mich so richtig genervt. Ja? Dafür brauche ich nur eine Hand.
Ja.
Aber diese Unabhängigkeit bei den Leuten, die öffentlich reden, oder sobald eine Kamera läuft oder sobald ein Mikrofon aufgestellt ist, das ist gar nicht so einfach.
Das scheint ein echtes Problem zu sein. Und ich frage mich immer wieder, warum das so ist. Und meine Antwort lautet, das muss an der Konditionierung liegen. Offensichtlich ist es so, dass wir das ein Stück weit abtrainiert bekommen. Mein Beispiel ist immer, nimm ein kleines Kind, 4, 5 Jahre alt. Und dieses Kind erzählt dir eine Geschichte. Irgendetwas, was es gerade erlebt hat. Wie macht das Kind das? Mit vollem Körpereinsatz.
Absolut.
Springt und wirft die Arme und die Beine und Begeisterung und laut. Und wie finden wir das? Wir finden das toll.
Natürlich.
Das ist lebhaft.
Authentisch, lebhaft, super.
So, und dann sage ich ganz gerne, dann passiert das Leben. Ja. Und dann kommen die ersten Sätze, benimm dich, zappel nicht so rum, mach mal ruhig, fall nicht auf. Und im Restaurant die Eltern, jetzt pst, sei doch mal ruhig, ist ja peinlich. Und wir glauben das natürlich, weil das kommt oben rein. Und dann kommt die Schulzeit, die Ausbildung, vielleicht ein Studium. Und wir hören das immer wieder und beschließen dann, vielleicht auch zunächst nur unser Unterbewusstsein, ja, am besten halte ich mich zurück und falle nicht auf. Und dann berauben wir uns dieser Körpersprache. Und die Körpersprache ist ja nichts anderes als ein Verstärker für das gesprochene Wort. Gerade die Gestik, also was wir mit den Händen machen. Ich verstärke meine Aussagen. Es wäre ja töricht, diese Verstärker außen vor zu lassen.
Absolut, so ist es. Und für die Mimik gilt das auch.
Ja, klar.
Wenn du es mit Ingenieuren, Naturwissenschaftlern insbesondere zu tun hast, gibt es eine völlige Enthaltsamkeit, was Lachen angeht. Also da wird nicht gelacht, weil die Materie ist so ernst und dann falle ich dem Irrglauben zum Opfer. Ich muss das auch besonders ernsthaft rüberbringen.
Aber zur Ehrenrettung der Ingenieure müssen wir sagen, es gibt auch andere Berufszweige.
Also selbstverständlich.
Nehmen gerne die Juristen, nehmen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, keine Ahnung. Warum ist das so? Wenn man doch für ein Thema brennt und ist begeistert und möchte das mitteilen und den Zuhörern, Teilnehmern einer Veranstaltung einen Nutzen bieten, dann darf man doch spüren, dass mir das Thema so wichtig ist. Und jetzt kommt es. Das darf ich meinem Gesicht sagen.
Jawohl, das darf ich meinem Gesicht sagen. Und dann muss ich auch erstmal Soul-Searching machen. Dann muss ich bei mir selber nachfragen, ist mir das Thema eigentlich wirklich wichtig? Wenn es mir nicht wichtig ist, dann sollte ich gar nicht darüber reden, sondern einen Tagungsband-ähnliches machen und ein Skript erstellen, wo dann Fakten, Fakten, Fakten sind und so weiter. Und auf der Bühne gelten andere Spielregeln.
Eine Ausnahme würde ich da benennen. Es kann ja mal sein, dass du ein Thema bekommst. Es gibt Zwänge und du sollst jetzt darüber referieren oder du musst eine Veranstaltung moderieren, wo du sagst, naja, oder ich werde gebucht zu einem Thema, dann mach es zu deinem Thema.
Ja.
Dann mach es mit allem, was du hast zu deinem Thema oder nimm es nicht an.
Wie machst du das? Wie machst du diese innere Überzeugungsarbeit? Ich kenne den Vorgang ganz genau. Und wie verfährst du?
Ich versetze mich voll rein. Das geht hier oben. Also du musst im Kopf den Schalter umlegen und sagen, über dieses Thema wollte ich mein Leben lang sprechen. Du musst dich konditionieren. Das sollte klappen. Ich kann nicht ausschließen, ob da Mühe fehlt.
Absolut, natürlich.
Aber der Anspruch ist trotzdem, High-Level abzuliefern. Und das, wenn du das professionell machst, funktioniert das.
Meine Analogie dazu ist immer, ich habe in Studentenzeiten, in den Semesterferien, über mehrere Jahre immer in einer Papierfabrik gearbeitet. Da ging es, entschuldige mich bei allen, die in ähnlichen Arbeitsverhältnissen heute sind, um eine sehr überschaubar anspruchsvolle Arbeit. Nämlich es ging darum, solche Papierhandtücher, wie man sie in Zügen bei der Bahn beispielsweise hat oder so, abgepackt immer in 100er Paketen durch so einen Trichter zu schieben, in eine Verpackung rein, dann in einen Karton, den Karton auf eine Palette. Das hast du eine Schicht lang, 8 Stunden lang gemacht. Und netto habe ich, glaube ich, in dieser Papierfabrik, lass mal überlegen, 9, 10, 11 Monate meines Lebens verbracht. Und es hat bei mir eine Woche, 2 Wochen gedauert, bis ich dieses Thema besetzt hatte, bis ich den Ehrgeiz hatte. Ja. Ich will der Schnellste sein an dieser Maschine. Ich will völlig nahtlos, wenn diese riesigen Papierrollen ausgewechselt wurden, das möglichst gut und nahtlos auf die Reihe bekommen, nicht weil ich dem Unternehmen was Gutes bringen wollte, sondern weil ich einfach diese Arbeit annehmen wollte. Und so ist mir das bis auf eine Ausnahme in meinem ganzen Leben, und ich habe ganz eigenartige Jobs gemacht, immer mal wieder, bis auf eine Ausnahme immer dieses Thema besetzt. Die Ausnahme war ein paar Wochen beim Biobauern. Und da war ich dann in der Furche und habe dann Möhren geerntet. Und mir hat der Rücken so weh getan, dass ich keinen Spaß gehabt habe und auch keinen entwickeln konnte.
Aber das ist auch diese Haltungsgeschichte. Du bist ja nicht immer gleich hier. Es ist ja immer ein Weg dahin.
Eben.
Ja, von jetzt in unserem Fall auch ein Weg auf die Bühne oder in den Podcast, egal wie wir es definieren. Aber ich habe mal gelernt, dass auf dem Weg dahin es alternativlos ist und nicht zu diskutieren ist, dass du jede Aufgabe, die sich da nun mal bietet, dass du die zu 100% zu erfüllen hast. Weil sonst schaffst du die große auch nicht. Wenn du die kleinen Schritte nicht 100%ig erledigst, wird das andere nichts. Ja. Weil es gibt keine Abkürzung. Das hört sich an wie eine Plattitüde, ist aber einfach wahr. Ist einfach wahr. Ja? Und dann musst du das einfach liefern. Ja. Und nochmal gerade zu den Händen, den Unabhängigen. Man spricht ja auch oft davon, dass es eine Redehand gibt, also eine stärkere, die dann oft vorne ist, ne? Wo du dann mehr Akzente setzt. Aber wenn man da sehr flexibel ist, ist das natürlich viel runder, viel lebhafter. Und ich vertrete ganz klar die Maxime, jeder von uns hat seine Gestik in sich. Aber die wurde uns ein Stück weit abtrainiert, weil ja andere uns gesagt haben, wie man es besser nicht macht.
Konditioniert, genau.
Ja, das ist ja der gespielte Witz, weil wir entscheiden es selber. Und wenn du dann den Menschen sagst, guckt euch dieses kleine Kind an, was ich eben erwähnte, sagt jeder, ja, wie toll. Sag ich, und was ist mit euch? Und dann geht das los im Kopf. Und dann merkt man erst, wie absurd es ist, dass andere darüber bestimmen, wie wir kommunizieren. Also körpersprachlich unter anderem. Ja. Und dann auf einmal kannst du durch diverse Übungen den Menschen diese Lust wiedergeben. Auf einmal werden die wieder größer in der Gestik. Ich habe da so ein paar Übungen, die ich immer im Seminar mache. Und auf einmal wird das viel lauter, weil das ja alles zusammenhängt. Ja, du kriegst mehr Luft, du hast mehr Energie, die Stimme wird lauter.
Selbstverständlich.
Und du bist nicht mehr so verkrampft. Und plötzlich passiert da was. Und das ist dann diese Begeisterung. Es ist vermeintlich so einfach, aber offensichtlich für viele erstmal ein großer Schritt.
Ja. Also wir sind an der Stelle Thema annehmen, Thema durchdringen, Thema authentisch besetzen. Ja. Das ist mal die Voraussetzung für alles andere. Und dann anfangen, den Körper einzusetzen, der Rede Gewicht verleihen.
Ja.
Und jetzt wollen wir da ein bisschen mal unter die Haube gehen. Ich hatte schon mal erzählt, so für meine Trainings relativ entscheidend ist immer die Unabhängigkeit beider Hände, als Türöffner. Du hast vom Kind erzählt. Vielleicht haben wir noch ein, zwei Übungen, die wir auch mitteilen können, mal unseren Hörerinnen und Hörern.
Ja, nimm mal eine einfache Übung. Wenn du jemand unvorbereitet einfach ansprichst und sagst so, du sagst mir jetzt, ich habe einen Freund, der ist so groß wie ein Baum und hat Schultern so breit wie ein Schrank. Und du konditionierst ihn nicht und sagst, sei mutig, sei groß. Macht er ungefähr so, ich habe einen Freund, so groß wie ein Baum, hat Schultern so breit wie ein Schrank. Ich habe aber nicht gesagt Bonsai und Nachtschrank. Ich habe gesagt, groß wie ein Baum, breit wie ein Schrank.
Genau.
Und wenn du das aber anmoderierst und plötzlich trauen die sich. Und selbst wenn du es anmoderierst, gibt es immer noch viele Menschen, die sich immer noch nicht trauen, weil, oh Gott, was denken die anderen?
Klar.
Und dann geht das los. Das ist eine Mini-Übung mit einer großen Wirkung, weil dann bin ich wieder bei der Begeisterung des kleinen Kindes. Und das ist so ein kleines Ding, um mal zu testen. Und ich sage ganz gerne, macht mal richtig groß. Übertreibt mal eure Gestik, um zu spüren, wie sich das anfühlt. Meistens fühlt sich das erstmal seltsam an. Aber ich muss vielleicht mal ganz groß gestikuliert haben, um mich dann so auszutarieren und sagen, das ist jetzt so mein Stil, wo ich mich wohlfühle und nicht mehr nur hier. Dafür muss ich es mal ausprobieren. Das kann sich komisch anfühlen, aber danach pendelt sich das wieder ein. Und dann wirst du lockerer. Und dann merkst du, dass das auch energetisch mit dir wirklich viel macht.
Und du kommst zu dir selbst.
Und ja.
Im Übrigen ist auch, wenn der breit wie ein Schrank ist, so, dann ist meine Stimme auch breit wie so.
Genau.
Und wenn ich so mache, dann bin ich breit wie ein Schrank. Dann, ja,
also, Präsenz.
Dann kriege ich die Zwerchfellatmung hin, automatisch, weil wenn ich mich groß und breit mache. Und also das hat Nebeneffekte, alles greift ineinander.
Ja.
Die Persönlichkeit, die Körpersprache, das Stimmvolumen, die Präsenz auf der Bühne oder wo immer du dich gerade bewegst.
Das ist genau das Thema. Und ich möchte nicht, dass die Menschen sich verbiegen. Weil jeder hat eine eigene Persönlichkeit. Der eine ist introvertiert, der andere ist extrovertiert und der dritte ist dazwischen. Es geht nicht darum, dass du das alles auf den Kopf stellst, aber wenn du dich nicht ausprobierst, wirst du nicht erfahren, wo du dich wirklich wohlfühlst und was schon bei dir angelegt ist. Und dann gibt es natürlich introvertiertere Menschen, die sprechen auch ruhiger und die sind vielleicht, dann ist der Baum nur so groß. Das ist ja in Ordnung, aber es ist anders als so.
Ja.
Und da sich hinzutasten und sich zu trauen, und da wirst du sofort merken, dass das einen ganz großen Effekt auf die anderen Menschen hat, weil du ganz anders agierst, du kommst ganz anders rüber.
Klaus, wie gehst du damit um? Du hast das Stichwort die Introvertierten gerade genannt. Ich hatte mal eine längere Coaching-Phase im Hochschulbereich. Ein Mensch, der sehr professoral war und plötzlich eine andere Rolle spielen wollte.
Ja.
Also auch zur Zivilgesellschaft sprechen musste, also man könnte jetzt boshaft sagen, sich nicht mehr hinter seinen Zahlenkolonnen verstecken konnte, sondern auch mal was Joviales, was Einladendes, was Informelles hat sagen müssen im öffentlichen Raum. Und an irgendeiner Stelle habe ich dann gesagt in diesem Coaching-Prozess, du musst dich so weit aus dem Fenster lehnen mit deinen Pausen, mit deiner Körpersprache, mit deiner Mimik, mit deiner Einladung über Lächeln und so weiter, dass es dir richtig wehtut, dann fängt es an zu wirken. Und in der Rücksicht bin ich da mehr auf der Seite, dass ich sage, Mensch, das war zu viel verlangt, weil in der letzten Folge haben wir über das genormte Sprechen von Fußballern heutzutage gesprochen, die Sprechblasen dann absondern zum Teil, von denen niemand irgendwas hat am Ende des Tages. Die Authentizität ist in dem Fall, wenn ich zurückblicke, in diesem speziellen Fall, wäre eher verortet gewesen an einer Stelle, wo man so die Baby-Steps mit dem gemacht hätte. Und bleib lieber bei dir selbst, bleib nicht bei den Zahlen natürlich, weil das geht gar nicht im öffentlichen Raum. Aber du kannst deinen eigenen Approach so justieren, dass es dir eben dann doch nicht wehtut. Also mit anderen Worten, lange Rede, kurzer Sinn, lag falsch, glaube ich, und ich habe zu viel verlangt an der Stelle.
Das kann passieren, wenn man sich permanent mit den Themen selber beschäftigt und natürlich da schon vielleicht auf einer anderen Ebene ist, dann gibt es das Risiko, dass wir Menschen überfordern. Deshalb sage ich ganz gerne in den Rhetorikseminaren, hier darf jeder sein Tempo gehen. Das ist ein Angebot. Ich habe gerne dieses Bild, das ist auch von Jörg Löhr geprägt, wir haben ein Buffet, nehmt euch das, was ihr in dem Moment braucht. Das kann in 2 Wochen schon wieder anders sein, aber dafür habt ihr die Werkzeuge dann. Nehmt euch dann das Nächste, macht eine Nachbearbeitung und dann kommt das. Aber manchmal, das ist auch eine Wahrheit und deshalb musst du nicht zu streng mit dir selber sein.
Danke.
Ja, sehr gerne. Dass du manchmal die Leute ein bisschen schubsen darfst. Da sind wir ja bei dieser Komfortzone.
Ich glaube, das müssen wir sogar.
Wir müssen, das ist unser Job. Ja, das ist dann ein Störauftrag, ja. Und dann müssen wir ein bisschen schubsen. Und dann gucken die natürlich manchmal auch. Und dann sage ich, und wie fühlt es sich an? Dann sagen die, ganz seltsam und komisch. Sage ich, super, dann habe ich es genau geschafft, weil das war das Ding. Ja. Und danach kannst du wieder für dich justieren, jeder für sich. Und du musst, glaube ich, schon die Leute fordern. Du kennst das von dir selber. Manchmal müssen wir uns fordern oder gefordert werden und dann funktioniert es. Und das ist es. Und ich habe immer überlegt, wer hat mich bis jetzt am meisten gefordert? Das ist der, von dem ich noch mehr lernen will. Und deshalb bin ich viel mit Jörg Löhr unterwegs. Der hat mich echt gefordert am Anfang und daraus ist eine tolle Partnerschaft entstanden, eine Zusammenarbeit. Aber der hat mich am Anfang ganz schön aus meiner Komfortzone rausgefischt.
Das kann ich mir vorstellen, natürlich.
Aber ich bin dankbar. Und so gehe ich mit den Teilnehmern auch um in den Seminaren. Ich möchte da ein Angebot machen. Wenn einer wirklich sagt, ich möchte nicht, ist das völlig fein. Ja. Ich werde da nicht verrückt und zwinge jemanden. Sag ich, nein, lass das.
Aber der Genauigkeit, der Aufrichtigkeit geschuldet, diese Person, die dann so relativ frühzeitig schon rausgeht, wird natürlich auch keine große rednerische Zukunft haben.
Nein, weil dann ist es eine Hürde da gewesen und da bist du schon gescheitert. Und ganz ehrlich, ich würde jederzeit für mich in Anspruch nehmen, dass ich jeden Tag dazulerne.
Natürlich, hoffentlich, jeden Tag, ich auch.
Mit den Themen und alleine, wenn wir unsere Gespräche hier haben, was ich da jedes Mal schon wieder mitnehme, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, das ist wirklich so, das ist ja ein Geschenk. Und so schaue ich mir ganz viele Redner an, ich schaue mir ganz viele Vorträge an und versuche zu lernen. Und nicht aus der Haltung, ja, ich bin ja schlauer, ich weiß, wie es geht. Nee, ich sehe ganz viele Brillante und ich sehe viele, die Luft nach oben haben. Und das kann ich dann reflektieren, aber nur mit dem Gedanken, ich möchte selber noch besser sein. Und der Prozess ist ja manchmal schmerzhaft, weil du entdeckst bei dir selber auch wieder irgendwas. Jetzt filmen wir das heute, wir gucken uns irgendwann selber das Video an und dann werden wir beide selbstkritisch sagen, oh, was haben wir da gemacht, was ist denn hier los?
Glaube ich nicht mal, ich glaube, das ist ganz okay.
Okay, jetzt wo du es sagst, ja, du hast mich überzeugt, so schnell geht das. Also von daher, das ist auch eine Möglichkeit. Und ich will nur dafür werben, dass die Menschen sich auch da trauen, wie in anderen Lebensbereichen auch, dass sie sich da ausprobieren. Weil nochmal, immer wieder das kleine Kind, das finden wir toll. Also bitte, wir können es ja so sagen, hol das kleine Kind wieder raus.
Ja, natürlich. Psychologisch ist das definitiv der richtige Ansatz. Ja? Wie wichtig ist in deiner Praxis, in deiner Erfahrung, dass man in Workshops, in Trainings, im Consulting Menschen Schutzräume anbietet. Mhm. Du bist Anwalt, du hast Anwaltsgeheimnis und so weiter. Klar. Und das Übertragen in die Kommunikationssituation gegenüber Menschen, die sich zunächst, und das ist ja so, sich unwohl fühlen und denen erstmal anzubieten, Leute, was hier gesprochen, was hier geübt, was hier geprobt wird, bleibt komplett unter uns.
Ja.
Wie wichtig ist das?
Das ist mega wichtig. Dieser geschützte Raum ist erstmal für die ersten Schritte ja, fast nicht zu verhandeln. Weil dann, sonst würdest du die Menschen überfordern. Und ob es ein 1-zu-1-Coaching ist, wie du weißt, oder auch in einem Seminar mit 20 Leuten, Teilnehmern, ist es so, dass ich ganz viel Wert darauf lege, dass das ein geschützter Raum ist. Weil diese Vertrauensgeschichte
müssen ist... Müssen alle NDA unterzeichnen oder was?
Ja, sowieso. Nein, natürlich nicht. Aber wir committen uns. Und du merkst ganz schnell, dass dieses Vertrauen dann auch geschaffen wird. Und diese Menschen lernen sich ja sofort anders kennen, weil es für alle eine ungewohnte Situation ist.
Ja, natürlich.
Für den einen mehr, für den anderen weniger, aber eben auch raus aus der Komfortzone. Aber dann kommt ein Punkt dazu. Wie geben wir Feedback in dieser Situation? Wie machen wir das? Und alleine dadurch schaffst du ja wieder Vertrauen. Und dann kommt aber die Wahrheit. Am Ende des Seminars oder eines Coachings sage ich ganz klar, Leute, da draußen geht es anders zur Sache.
Mhm.
Aber die Werkzeuge bleiben. Und das, was ihr jetzt an Selbstvertrauen und Selbstwert dazu bekommen habt, das nehmt ihr bitte mit. Aber stellt euch darauf ein, dass es da auch rauer zur Sache geht. Aber ihr habt jetzt euer Rüstzeug. Das muss man dazu sagen, weil der geschützte Raum, der ist nur dort.
Ja, natürlich, natürlich. Das ist der Anfang. Und übrigens auch in der Feedback-Situation, wir haben alle sind durch diese Schulen und durch diese Seminare durchgegangen, wohlmeinendes, positives Feedback, kritisch konstruktives Feedback, immer freundlich sein. Und zum Teil ist das natürlich auch so eine Gucci-Gucci, wir haben uns alle lieb Kultur, die niemandem irgendetwas bringt. Ich sage bewusst zum Teil, ich finde die alte Kultur, wo Vorgesetzte zum Beispiel Mitarbeitenden irgendwie die platt gemacht haben oder so auch vor Publikum, das ist natürlich nicht das Richtige. Nein. Aber ich glaube, dass in Teilen das Pendel auch in die andere Richtung zu intensiv ausgeschlagen ist.
Das glaube ich auch. Und jemanden in Watte packen wird nicht helfen. Aber für mich ist so eine ganz wichtige Orientierung. Es geht doch um die Sache. Und das ist ja ein Hauptthema in der,
bleiben wir bei.
Ja, in der genau. Kommunikation, dass wir es sofort persönlich nehmen. Ja. Wenn ich jetzt jemanden wegen seines Vortrages ein Feedback gebe, meine ich die Art und Weise, wie er vorgetragen hat. Ich meine ihn doch nicht als Mensch. Und das gilt ja für alle Lebensbereiche. Und da liegt ja das Hauptthema, weil Kritik heißt gleich bei vielen im Kopf, ich werde angegangen, der meint das persönlich, das ist ein Angriff auf mich als Person. Nein, diese Unterscheidung, wenn wir die immer mehr hinbekommen würden, hätten wir eine andere Debattenkultur.
Natürlich.
Hatten wir ja schon angesprochen.
Selbstverständlich.
Das gilt beim Feedback genauso. Ja. Und der einzige Sinn des Feedbacks ist doch, dass wir uns verbessern.
Absolut. Und das müssen Menschen, Trainierende und Trainingempfangende verstehen.
Ja. Und wenn man selber ein Feedback bekommt, ich ertappe mich dabei, dass ich sage, also man ist ja auch nur Mensch.
Ne? Es grummelt natürlich. Ja, ja. Loco. Na klar.
Ja, aber wenn du dann wirklich total hart gesotten bist und sagst, da wo ich bin, ist kein Sauerstoff mehr. Ich gehe direkt hin und frage aktiv nach Feedback. Mhm. Das mache ich manchmal, weil dann bist du noch schneller in der Verbesserung. Wenn du aktiv danach fragst und nicht wartest, bis einer kommt. Aber neulich kam auch einer und sagte, Klaus, du sprichst zu schnell. Mhm. Und dann sage ich, ja. Ja, aber du sagst doch selber.
Reaktion,
ja. Super, ne? Sehr differenziert auch.
Ja, total.
Ja, total.
Analytisch tief.
Ja, das muss sein. So viel Zeit müssen wir uns nehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, danke für das Feedback. Aber ich habe so viel zu sagen und die Zeit ist limitiert. Mhm. Natürlich war das eine kleine Hintertür für mich. Aber ich habe dann drüber nachgedacht und ich merke es immer wieder, obwohl ich natürlich sage, geht vom Tempo runter, erreicht dadurch mehr Menschen, die euch zuhören. Ich kriege das oft gut hin, aber ich merke, wenn ich so durchdrehe von der Begeisterung in Bezug auf meine Themen, werde ich natürlich schneller. Begeisterung und langsam sprechen ist schon irgendwie nicht so ganz rund. Aber natürlich müssen wir immer wieder am Tempo arbeiten. Das predige ich und das gilt für mich aber mindestens genau.
Gilt für jeden, logischerweise, dass es da nicht immer die gleiche Währung ist und auch nicht an jedem Abend
oder
Nachmittag und jeder Konferenz. Vollkommen klar. Klaus, wir sind ein bisschen abgeschweift und wollen mal einnorden wieder. Wir wollen über Körpersprache und vor allem natürlich die Gestik sprechen.
Ja.
Also diejenigen, die bei YouTube dabei sind und sich das angucken werden, sehen wir, ich will nicht sagen, wir hampeln rum, aber wir machen schon was die ganze Zeit mit unseren Körpern, obwohl wir sitzen müssen vor den Mikrofonen und auf der Bühne, ich weiß, stehend sieht das nochmal ganz anders aus. Da macht Klaus ohne Sorge den Bruce Springsteen und geht von rechts nach links und hat die Luftgitarre um. Ne? Und
mindestens,
ganz genau. Und das sieht dann nochmal ganz anders aus, aber wir haben groß und breit die Übung, hatten wir schon mal gehabt jetzt, die hast du eingeführt und wie man das deuten kann. Was ist dann der nächste Schritt für deine Seminarteilnehmer, wenn sie körpersprachlich aus ihrer angestammten Ecke rauskommen wollen und sollen?
Die sind ja da nicht fertig, weil viele haben ihren Stil schon in weiten Teilen ausgeprägt, aber andere noch gar nicht, weil diese Unsicherheit kommt und die Konditionierung. Also mach lieber weniger oder es gibt ja viele Menschen, die gehen nach vorne, die stellen sich erstmal so hin oder verschränken die Hände sogar hinterm Rücken, weil dann sind sie weg.
Kenne ich auch, ja.
Und es gibt ja Leute, die Tipps geben, die sagen, hey, nimm einen Stift mit nach vorne, halte dich am Stift fest oder sowas.
Oh Gott.
Halte ich nichts von.
90er Jahre.
Ja, oder wenn es reicht. Aber ich sage natürlich, ich persönlich habe gerne die Hände frei. Du hast schon mal erwähnt, du hast gerne ein Mikro in der Hand.
Ja.
Und da gibt es nicht richtig oder falsch. Es gibt nur den Stil, mit dem man sich selber am wohlsten fühlt. Und den sollte man finden. Und das sage ich meinen Teilnehmern, findet euren Stil. Ich habe früher viel mit Karteikarten gesprochen. Mittlerweile habe ich ein Skript da liegen, damit ich die Hände frei habe.
Ja.
Also ich persönlich mag das. Du hast gerne Mikro. Dann muss man mit dem Mikro auch gut umgehen können.
Selbstverständlich, natürlich.
Weil sonst, wenn du so machst, dann hört dich keiner. Und das muss natürlich auch passen. Dann hast du natürlich eine Hand, was die Gestik anbelangt, sehr stark im Fokus. Was ja okay ist, weil, wie du sagst, du hast getrennte Hände.
Ja.
Und ich sage immer nur, findet euren Stil. Immer mehr, immer mehr. Und ich sage nicht, lernt eine Geste auswendig.
Um Gottes Willen. Dann haben wir nämlich die Textbausteine in Gestik. Das ist ja genauso schlimm.
Das sage ich bitte nicht. Also so nach dem Motto, so und jetzt üben wir alle eine Aufzählung. 1, 2, 3.
Ja.
Und hoch und tief und nein.
Ja,
also bitte, ich werbe dafür, dass sich jeder vertraut. Und durch diese kleinen Übungen merkst du auf einmal, huch, da ist was. Und wenn du dann Videoaufnahmen noch von den Teilnehmern machst und die sehen sich selber, merken die sofort, dass alleine das und das, also Arme hängen lassen und Arme nach oben nehmen, schon Welten bedeutet. Und ich möchte nicht, dass da Roboter rausgehen. Das ist doch gar nicht das Thema. Jeder hat seinen Stil, sein Temperament, seine Persönlichkeit. Ganz genau. Und dann sage ich, probiert euch bitte aus. Probiert euch aus und ihr werdet ganz schnell merken, dass ihr euch in dem und dem Bereich wohler fühlt. Also macht da weiter. Und wenn es nicht ist, dann lasst das wieder sein. Und es ist so vielfältig, wie man gestikulieren kann. Okay, es gibt ein prominentes Gegenbeispiel. Thomas Gottschalk. Jetzt mit einem Augenzwinkern gesagt.
Ich habe das gar nicht vor dem inneren Auge wieder gestikuliert.
So, das war's.
Und
dann haben die
ganze Zeit nonstop, ja.
In irgendeiner Sendung haben die mal auf schnell gestellt. Das sah so aus, als würde er beim Karneval so Kamelle werfen die ganze Zeit.
Okay.
Das war so seine Hauptgeste. Aber hey, mega erfolgreich. Was soll ich da für Tipps geben? Ich bin doch nicht wahnsinnig. Das sind so kleine Sachen. Aber den eigenen Stil zu finden. Weil, wenn du vorne stehst, ist für mich die Maxime, alle Stressfaktoren runter, damit du dich voll auf deine Performance konzentrieren kannst. Also, lass deinen Stil einfach laufen.
Ich muss die Story natürlich mit dem Mikrofon nochmal aufklären, weil ich komme natürlich vom Hörfunk, wo ich über 30 Jahre gearbeitet habe, und ich habe einfach kein Vertrauen in Membranen, die eben 3-4 Millimeter groß sind und mit den Ansteckern oder sogar den Headsets und so und diese kleinen Dingelchen da und solche Mikrofone, wie wir sie hier auf dem Tisch stehen haben, die eben eine Membran haben von 2,5 Zentimeter oder so, da kommt halt was durch.
Ja.
Und durch diese kleinen Dinger nicht. Deshalb, wo immer im Saal es ein Handmikrofon gibt, anytime.
Wir
immer dafür entscheiden. Und ich habe gerade drüber nachgedacht, weil du es so erwähnt hast. Wahrscheinlich ist mein Sendungsbewusstsein mit der Unabhängigkeit beider Hände, hat wahrscheinlich am Ende des Tages genau damit zu tun, dass ich immer auf Bühnen ein Handmikrofon habe und die andere Hand zum Gestikulieren frei habe.
Ja.
Total spannend. Ich habe noch nie darüber nachgedacht.
Cool. Aber so funktioniert das. Und wenn du die immer die Menschen ansiehst, wie die gestikulieren, was es da für Facetten gibt,
ja,
das ist ja Wahnsinn. Also
ganze Welten.
Du kannst dir Trump ansehen, nicht, dass wir den schon wieder dauernd erwähnen müssen, aber der hat so eine widersprüchliche Gestik, das ist der Hammer. Der hat manchmal ganz feminine Gesten, ja. Da denkst du, wie kommt das denn her? Wir hatten schon mal außerhalb hier vom Podcast über Sebastian Kurz gesprochen, der eine sehr reduzierte Gestik eingesetzt hat, weil das suggeriert, dass er eigentlich älter ist, als sein Pass es sagt und er schon jung Bundeskanzler wurde. Da gibt es so viele tolle Körpersprachen-Experten auch, die sind weitaus versierter, als ich das bin, um Gottes Willen, würde mich nie als Experten bezeichnen. Aber ich versuche das auch zu lesen. Ich versuche das wirklich zu lesen.
Aber als Konsument von Videos, von Fernsehsendungen, aber auch live.
Auch live natürlich und natürlich auch im Gerichtssaal.
Oh ja, klar. Das ist logisch. Für dich natürlich die Geschichte, die dann auch wahnsinnig spannend ist.
Ja, natürlich.
Logisch, ja.
Und da gibt es ja auch, du kannst immer daneben liegen. Und in dem Moment, wo du anfängst zu interpretieren, sollte man eher nicht so richtig machen, lieber dann nachfragen, was da ist, kannst du immer daneben liegen. Ja, aber auch, ob es die Gestik anbelangt, aber gerade auch die Mimik. Ich meine, da gibt es ja mittlerweile tolle Forschungen, Mimikresonanz und solche Dinge, der neue Lügendetektor, eine ganz neue Welt für sich, die ich sehr spannend finde, da bin ich aber ganz am Anfang, aber den Gegenüber eben auch auf allen Ebenen zu erfassen, Thema Wertschätzung, Respekt, Empathie, vielleicht auch verhandlungsgesteuert oder strategisch, macht natürlich richtig Laune.
Wir kommen mal zu unserer ersten Rubrik. Sprich mit mir. Was uns aufgefallen ist. Wir fahren einfach mal den O-Ton von jemandem, den ich ja durchaus als Jahrhundertredner bezeichnen wollen würde. Hat mit der persönlichen Biografie auch ein bisschen was zu tun und im persönlichen Erleben und so weiter. Aber ich glaube, da können viele mitfiebern. Nicht nur ein Jahrhundertredner, sondern auch ein Jahrhundertgestiker. Warum? Werden wir gleich drüber sprechen. Mhm.
It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed a trail towards freedom through the darkest of nights. Yes, we can. It was sung by immigrants as they struck out from distant shores and pioneers who pushed westward against an unforgiving wilderness. Yes, we can. It was the call of workers who organized, women who reached for the ballot, a president who chose the moon as our new frontier, and a king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality.
Barack Obama im Jahr 2008 bei den New Hampshire Primaries, also den ersten Vorwahlen im Bundesstaat, zweiten, Iowa Caucus ist der erste, New Hampshire sind die zweiten, im Jahr 2008, junger Staatssenator aus Illinois, unbekannt relativ und plötzlich kauft er allen anderen Schneid ab und macht eine Kampagne mit Crowdfunding und so weiter und so weiter und entpuppt sich eben als Wahnsinnsredner, der interessanterweise dann auch die Mondfahrfantasien von Präsident Kennedy zuerst nennt und dann von einem King redet, der für die Gleichheit eintritt. Und das Bild des Königs dort, obwohl es nur der Name ist, Martin Luther King, einführt, das ist schon einfach so hochklassig, dass wenig noch darüber geht. Ich habe mal in einer Produktion vom Jahr 2001 von den drei Königen des Südens der US-Südstaaten gesprochen. Martin Luther King, B.B. King, der Blueser und Elvis. The King. Ja. Ja, und habe mit dem Wortspiel versucht, was zu machen. Aber Obama, wie er dann den King und sein Yes, we can. Und es ist auch ganz spannend, der ursprüngliche Kampagnen-Branding war so ein bisschen im Jahr 2008 fired up, ready to go. Und nicht Yes, we can. Aha. Und die Rezeptionsgeschichte hier bei uns vor allem in Europa und in Deutschland war ja 100%, boah, da sagt einer Yes, we can. Ja. Und er sagt es nicht nur, sondern er macht auch körpersprachlich was damit.
Ne? Ja, er macht ja eine ganz besondere Geschichte, also mit der Gestik. Er nutzt diese Taktung, also dieses Yes, we can. Dadurch hast du eine ganz besondere Betonung eines jeden Wortes. Das kannst du bei so einem kurzen Satz super machen.
Passt zu Social Media.
Super, definitiv. Und damit hast du den Verstärker, über den wir sprachen. Ja. Yes, we can. Du kannst im Abgleich dazu viele Redner dir angucken, die haben das zwar gehört mit dem Takten, aber die verstehen nicht, dass du damit einen besonderen Satz betonst oder besondere Worte. Die sprechen so durch und takten in einer Tour, dann ist die Wirkung weg. Das ist die nicht so tolle Variante. Obama macht das natürlich brutal gut. Und natürlich ist er ein toller Rhetoriker. Er ist politisch ja auch umstritten, aber darum geht es ja hier gar nicht.
Überhaupt
es geht
nicht,
ja es geht um die Rhetorik. Ich habe ihn live gesehen in Köln in der Lanxess Arena. Da wurde er interviewt. Und ich saß sehr weit hinten. Ob ich zu knickig war mit ihm? Nee, ich hatte einfach ein Ticket, völlig egal. Und es ist, ob du es glaubst oder nicht, fast so Bruce-mäßig, der kam auf die Bühne und du konntest das spüren.
Ja,
also diese Ausstrahlung war super. Und in diesem guten einstündigen Interview, da war nicht ein Satz, den du nicht gleich so hättest drucken können. Und das ist die Kunst der Sprache. Ja. Da war keine Plattitüde dabei, keine Worthülse, keine Blase, die wir bei Sportlern mal haben. Das war alles auf den Punkt. Und das hat mich sehr begeistert. Ich habe das natürlich auch verfolgt, so ein bisschen, wie er das gemacht hat. Und es gibt eine Doku, die so sein letztes Jahr als Präsident beschreibt. Und da siehst du eine Sequenz, die mich unheimlich begeistert hat. Hat ja auch einen Redenschreiber gehabt. Und er hat die Reden dann vorformuliert und dann hat Obama die bekommen und dann haben die nachher nochmal abgefilmt. Und da siehst du, wie der da drin rum...
Kein Stein auf dem anderen.
Nein, der hat das zu seiner gemacht.
Ja.
Und das meine ich, du machst es zu deiner. Und dann lebst du das und dann hast du die Power. Und er ist ein Meister darin, diese ernste, kämpferische Variante zu wählen, mit dem Yes, we can, wie hier, das ist sehr kämpferisch. Er hat aber auch das Talent oder die Fähigkeit, das unheimlich humorvoll zu machen, mit seinem tollen Lächeln und so die Leute mitzunehmen. Also er kann die ganze Klaviatur bedienen.
Absolut. Also ich war ja die zweite Amtszeit von Obama in Washington und habe häufiger mal ihn auch gesehen, auch bei zum Teil sehr ernsten Anlässen. Ich erinnere mich 2013 den Besuch von Kanzlerin Merkel, als gerade die Snowden-Affäre am Hochkochen war und die beiden dann im Rose Garden im White House. Ich war tatsächlich in der ersten Reihe bei den Journalisten und die wirklich da nebeneinander standen und sich eine halbe Stunde nicht angeguckt haben. Also wirklich krass, ja. Also auch das habe ich erlebt. Und dieser Magnetismus, wenn Obama auf die Bühne kommt, völlig wurscht, ob das im Weißen Haus ist, auf einer Bühne ist, an einer Uni ist beispielsweise, das ist schon spürbar gewesen, immer, keine Ahnung, wie er heute, ich habe ihn natürlich lange nicht mehr gesehen, aber das war für mich auch extrem eindrücklich. Und unser zweites Beispiel ist auch von einer Szene, die ich live aus ein bisschen größerer Entfernung bei Philadelphia, der demokratische Parteitag im Jahr 2016, als Obama die Bühne gebaut hat für Hillary Clinton, die damals Präsidentin werden wollte für die Demokraten. Übrigens eine Wahnsinnsshow, dass da Bruce Springsteen nicht aufgetreten ist, war alles. Aber da war Alicia Keys, da war Paul Simon, you name it. Ja, also die ganze, alle Hip-Hop- und Rap-Kultur war da, inklusive natürlich der gesamten politischen Prominenz. Und ein Stückchen Rede wurde damals auch geprägt von Michelle Obama, die zum ersten Mal bei dieser Convention sagte, when they go low, we go high. Meine Güte, was hat, da kannst du dir nicht vorstellen, wie dieser Saal getobt hat,
als er es gesagt hat. Ja.
Okay, aber natürlich, Obama trat auch nochmal auf und hat sozusagen eine Reprise, bisschen Reframing gemacht von dem Satz, yes we can. Hören wir mal kurz rein.
Ja.
I am asking you to hold fast to that faith written into our founding documents, that idea whispered by slaves and abolitionists, that spirit sung by immigrants and homesteaders and those who marched for justice, that creed reaffirmed by those who planted flags from foreign battlefields to the surface of the moon, a creed at the core of every American whose story is not yet written. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. May God continue to bless the United States of America. Thank you.
Ja, also das war in meinem persönlichen Leben auch ein sehr großer Moment. Also wirklich diese 4 Jahre als Journalist begleitet zu haben und dann wirklich Obama da nochmal zu sehen und im Januar 2017 natürlich, als er mit dem Helikopter in Washington abgeflogen ist mit seiner Familie, also puh, Tränendrüse, ne? Und wie auch immer. Also er formuliert sein Vermächtnis und sagt dann auch zum Beispiel für, das ist so die Ursuppe an Bekenntnis für all diejenigen Amerikaner, die noch gar nicht geboren sind. Und ja, also das finde ich schon auch wirklich, was das Fortune beim Redenschreiben angeht, traumhaft gut, und er hat das unglaublich verkörpert und war natürlich bei dieser Convention, also bei diesem Parteitag der Demokraten in Philadelphia, wo Hillary Clinton, Bill Clinton sprach, Bernie Sanders sprach, Joe Biden sprach, der übrigens auch sehr gut sprach, der hat zum Beispiel so ein Gimmick gehabt, Joe Biden, dass er dann in seiner Rede gesagt hat, when I think about the economy, I think that Donald Trump doesn't have a clue, also der ist planlos, ja. Und dann machte der Pause, 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 also so wie er es gelernt hat, und sagt dann, when I think about it, Donald Trump doesn't have a clue. Also er hat keine Ahnung von gar nichts. Und dann der ganze Saal plötzlich fängt an, not a clue, not a clue, immer größer geworden, so ein Gewitter. Aber nochmal zurück zu Obama, der da im Prinzip politisch, beziehungsweise zumindest mal für seine Partei, man kann sagen, seinen Ausstand gegeben hat.
Ja.
Und das, wie ich finde, yes we can, yes we did, schon eindrucksvoll.
Absolut. Aber du siehst, dass es keine verschachtelten Bandwurmsätze sind. Ne? Es sind kurze, prägnante Sätze, die sofort bei den Zuhörern reingehen.
Ja.
Und das ist das Thema. Ich erreiche die anderen, den anderen. Und da sind wir bei Kommunikation und Wirkung. Wie erreiche ich die anderen? Und diese prägnanten Sätze sind es. Und manchmal verlieren wir uns in Formulierungen, noch eine Girlande und noch einen Schachtelsatz. Nein, 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 das kann ich gerne schreiben. Ja, weil Schreiben ist was anderes als Reden.
Natürlich.
Ja, eine Rede ist keine Schreibe, nein. Und diese kurze, prägnante Ausführung ist es. Das macht für mich den Unterschied. Deshalb werde ich nicht müde zu sagen, sprecht kurze Sätze, sprecht einfache Sätze, die noch mehr Menschen erreichen. Nicht, weil die das nicht begreifen, sondern weil es eingängiger ist.
Und was ich körpersprachlich auch gut begleiten kann.
Noch viel besser, ja. Natürlich noch viel besser. Und dann hast du diese Wirkung, über die wir immer sprechen.
Ich muss noch eine Episode erzählen, dass das auch unsere Vorfahren schon so gemacht haben. Yes, we can. 3 Silben, 3/4-Takt. Mir hat mal Johannes Fried, sehr berühmter Mittelalterforscher von der Uni Heidelberg, der auch interessante Bücher geschrieben hat über das Thema, erzählt, die Kreuzfahrer im Mittelalter sind von Deutschland, von Frankreich nach Jerusalem marschiert mit den Worten Deus lo vult, Gott will es. Und das Deus musst du dir vorstellen als zusammengezogene eine Silbe, also Deus lo vult. Yes, we can. Deus lo vult. Yes, we can.
Okay.
Von hier nach Jerusalem. Ja, also wirklich erbärmliche Zustände. Aber Gott will es. Und haben das dann geschafft, diese ganzen Unbilden von einer solchen Reise, damals im Mittelalter, auf sich zu nehmen und dann natürlich furchtbare Gemetzel anzurichten, logischerweise auch hinterher. Und ich will damit nur sagen, das hat Geschichte, das hat Hintergrund. Also, dass wir in Dreiertakten sozusagen gut verstehen, gut rezipieren können und auch gut verstehen können, das gut, wenn wir reden, das Körpersprache begleiten können, das ist nichts Neues.
Nein, das ist überhaupt nichts Neues und das zieht sich so durch. Und früher hast du dir keine Gedanken darüber gemacht, was du mit deinem Körper auch machst, wenn du sprichst. Du hast das so verstärkt, weil du wolltest ja eine Wirkung erzielen. Aber dann ist ja offensichtlich in dieser moderneren Gesellschaft irgendwas passiert. Und da müssen wir wieder zurück, weil die Aussage an sich, das gesprochene Wort ist sehr mächtig, das ist klar. Aber wenn ich die anderen Prozente verschenke, bin ich nicht bei meinen 100%.
Und die will ich haben, genau.
Die will ich doch haben, ich selber, aber vor allen Dingen für die Menschen, zu denen ich spreche. Und wenn du da wirklich in der Gestik unterwegs bist, zeigst du natürlich auch, was du für ein Charakter bist, für ein Mensch bist. Selbstbewusste Menschen in meiner Wahrnehmung gestikulieren etwas größer, aber ruhig. Die sind nicht so hektisch. Wenn viele hektisch unterwegs sind, denkst du, boah, drehen die sehr hoch. Klar, bin ich sehr emotional, dann werde ich natürlich auch schneller. Aber wenn ich aufmache, wie wir gerne sagen, wenn ich dann schutzlos bin, aber ruhig, das spricht ja dafür, dass ich das aushalte, also für mein Selbstvertrauen.
Absolut.
Damit kann ich total punkten und kann das machen. Und da wir ja sagen, die innere Stärke wird zu einer äußeren Stärke, ist dieser Prozess so wichtig, dass wir ihn durchlaufen, jeden Schritt gehen und dann wirst du ja immer selbstbewusster, auch vor anderen zu sprechen und die Angst, diese Redeangst wird kleiner und nimm einfach diese Hände mit. Und ganz ehrlich, wenn du von unten nach oben gestikulierst, ist das ja auch sehr energetisch. Klar, es gibt Ausnahmen. Wenn du Leute beruhigen willst, dann machst du ja, mach ruhig.
Ja, ja.
Aber
ja. Das ist aber auch klein machen, natürlich.
Natürlich, ne? Aber du sagst natürlich, ja, wir zusammen und wir haben ein Ziel und wir werden das erreichen. Dann bin ich schon wieder größer. Dann sind Wachstum. Wir bei der Stimme. Ja, und schon bin ich anders unterwegs. Und jetzt stell mal vor, ich hier so, Entschuldigung, dass ich es jetzt sage, aber hier, unser Kanzler aktuell, you never walk alone. Ja, Hammer. Energetisch fliege ich hier vom Stuhl. Was verschenkt der? Und ich sage nicht, dass er sich verstellen soll. Er ist sehr offensichtlich sehr nüchtern als Typ.
Ein Hansi-Ort. Ne?
Ja, aber auch da gibt es ja wohl Luft nach oben.
Ja, natürlich. Absolut richtig, ja.
Sprich mit mir. Der Tipp.
Und jetzt haben wir eigentlich schon unser zweites Segment, was wir in jeder Folge haben, nämlich den Tipp, schon verbraten oder mehrere verbraten. Von unten nach oben ist eine gute Idee.
Ja.
Besser als von oben nach unten, es sei denn wirklich, es gibt Anlass zu beschwichtigen.
Genau.
Den kann es natürlich und soll es auch immer mal wieder geben. Ja.
Absolut.
Vielleicht haben wir mit der Mimik noch irgendeinen Tipp, ne? was wir mitgeben können. Also mein 100%ler wäre auf jeden Fall lächeln, aber bitte nicht festgefroren, Botox-artig, sondern an der geeigneten Stelle. Also Vorträge sollen und können und müssen auch an vielen Stellen und über weite Strecken sehr ernst sein. Aber dort, wo man Publikum einladen kann, soll man auch mal ein bisschen ironisch sein und so weiter. Und das bitte mit einem Lächeln machen und das Ganze garnieren mit einem Lächeln. Hast du noch was anderes in petto im Köcher für uns?
Ich möchte das verstärken, was du sagst. Du kannst ja den Selbsttest machen. Mit wem unterhältst du dich lieber? Mit jemandem, der eine freundliche Mimik hat, eine offene Mimik, auch mal lächelt? Oder mit jemandem, der so guckt, als würde er gleich einen Nervenzusammenbruch kriegen?
Ja, ja.
So, wo die Mundwinkel hier so nach unten hängen. Gut, das konnte die Ex-Kanzlerin auch ganz gut, wobei ich sie trotzdem sehr schätze. Und wenn du das reingibst in dein Auditorium, kriegst du das in einem hohen Prozentsatz zurück.
Wieder zurück,
genau. Ja. Ja. Ob das jetzt Spiegelneuronen sind oder was auch immer, aber du bekommst das zurück und schon hast du diese Wechselwirkung und für dich oben wird es leichter und du nimmst dadurch die Menschen positiv mit. Es gibt natürlich Anlässe, da ist kein Raum für ein Lächeln. Das ist aber okay. Dann passt es.
Ja,
dann passt es, weil es kämpferisch ist, weil es sehr ernst ist oder traurig ist. Dann ist das auch in Ordnung. Dann unterstreichst du das auch. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, bitte eine offene, freundliche Mimik, die ist sehr gewinnend. Und ich weiß, wie ich die Frage beantworte, mit wem ich mich lieber unterhalte.
Ja, ich auch.
Ja, und dann gibt es, wie gesagt, diese Zahlenmenschen, und das meine ich mit vollem Respekt, die meinen, so ein Zahlenthema müsste dann auch todernst vorgetragen werden. Warum?
Ja, es gibt keinen Grund für.
Nein, genau. Wenn es doch die Leidenschaft dieser Menschen ist, die Zahlen zu erklären,
dann sollen sie sie auch leidenschaftlich.
Leidenschaftlich, weil hinter den Zahlen stecken sogar Menschen. Habe ich mal gelernt. Also kannst du es auch verknüpfen mit Geschichten und kannst das mit allem zeigen, was du hast. Also auch mit der Körpersprache.
Ganz genau.
Und dann wird da echt ein Schuh draus. Und da können wir den Bogen spannen. Und vor allen Dingen, es macht ja auch was mit dir, wenn du eine offene, freundliche Mimik hast. Und ich habe das manchmal auf dem Video von mir gesehen, wenn ich selber die Analyse mache, dass ich hier und da dann doch offensichtlich nachdenklich war und zu ernst geguckt habe, obwohl das Thema gerade nicht dazu geeignet war, sondern eher fröhlich. Dann hilft dir aber natürlich eine Analyse wieder oder ein Feedback von jemand, der das weiß, um dir da einen Punkt zu geben und zu sagen, hey, achte mal drauf, du wirkst fast zu ernst. Und das sind aber diese kleinen, feinen Stellschrauben, die sofort einen Riesenunterschied wieder in der Wirkung machen können.
Also, Tipps haben wir auch. Im Prinzip sind wir klar. Yes, we can.
Yes, we can.
Auf jeden Fall. Und we can auch eine Folge Nummer 7 machen. Das war es im Moment mal für Folge Nummer 6 von Sprich mit mir, der Kommunikationspodcast mit Klaus Ohnesorge und Andreas Heuchler. Hat einen Riesenspaß gemacht, wie immer, Klaus.
Das kann ich wieder nur zurückgeben. Ich bin natürlich gespannt. Erstmalig hier mit Video.
Das ist
ja für uns auch raus aus der Komfortzone. Zumindest für unseren Podcast. Für dich nicht. Du bist da viel erfahrener als ich.
Nein.
Aber deshalb auch wieder spannend. Und ich freue mich selber dann über das Ergebnis. Und vor allen Dingen freue ich mich auf die nächsten Folgen.
Großartig. Vielen Dank.
Danke dir.
Und danke fürs in diesem Fall zu sehen und zu hören. Sprich mit mir. Der Kommunikationspodcast, gerne auch mal gucken bei ohnesorgekommunizieren.de, ist sicherlich eine Adresse, wo ihr auch ein bisschen mitmachen könnt, Hinweise geben könnt, mit wem sollen wir mal sprechen, was sind die spannenden Themen in Sachen Kommunikation, wir sind da eigentlich für alles offen.
Absolut, bitte Anregungen zu uns, wir sind in der Entwicklung, es ist ein Prozess, wir freuen uns auf alles, was da kommt.
Alles klar, auf bald.
Ciao.